Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Andreas Meyer liest drei Ausschnitte aus seinem Roman Die Heimat, dem 9. Band seiner auf 11 Teile angelegten Romanreihe Ortsumgehung. Die Aufnahme entstand bei einer Lesung am 27. Juni 2023 in der Reihe Sprachkunst an der Mothesius Kunsthochschule Kiel.
Die Heimat ist an einer Pissrinne geboren. Bei mir steht sie an Stelle Nummer 9. Draußen bauen sie die Ortsumgehung und planieren die Gegenwart in die Vergangenheit. Du schreibst dagegen deine eigene Ortsumgehung. Der Zettel mit den 11 Titeln hängt dem Schreibtisch gegenüber an der Wand. Du umgehst im Zimmer deines verstorbenen Onkels noch einmal die Orte deiner Vergangenheit, die verschwinden, und nimmst auf diese Weise Rache an den Planern und Erbauern der B3A. Du setzt der Friedberger Ortsumgehung ein schwarzes Denkmal. Du setzt deiner Heimat ein schwarzes Denkmal. Ein Denkmal in 11 Büchern. Heimat ist ein schwarzer Begriff. Nun steht sie bald vor der Vollendung, diese Straße mit ihren Zubringern und Schluchten und Schneisen und Kurven und Kreiseln, die sie überall in die Landschaft geschlagen haben. Bald werden ganz neue Stadtgebiete an ihren Zubringern entstehen, von hier bis Bad Vilbel. Und dann werden dort neue Menschen wohnen. Für sie wird alles normal sein und so, als sei es von jeher. Sie werden diese Straße befahren wie jede andere Straße, die sie in ihrem Leben benutzt haben. Sie werden auf dieser Straße nach Frankfurt fahren und um Friedberg nur noch herum. Genau genommen könnten sie die Ortsumgehung Heimat nennen. Die Ortsumgehung, ihr Auto, ihr Eigenheim und ihren Carport. In Friedberg werden sie nur noch schlafen. Sie werden nicht einmal die Bindernagelsche Buchhandlung kennenlernen. Meine Heimatbuchhandlung. Du selbst musst dich beeilen, wenn du noch rechtzeitig fertig werden willst. Dafür musst du noch einmal zurück, an den Anfang der Begriffe. 70er. Das Wort Heimat habe ich in meiner Kindheit in Friedberg und Bad Nauheim selten gehört. Bezogen auf meine Herkunft und die nähere Umgebung wurde es gar nicht benutzt. Selbst mein geburtsbehinderter Onkel J., der Heimatsendungen ebenso wie Volksmusik liebte und in seinem ledierten Kopf voller patriotischer Gefühle war, wurde zwar rührselig, wenn er das Wort daheim hörte, womit er sein Zuhause, die Familie, vielleicht seine Kneipen und noch die umliegenden Wälder inklusive Forst und Jagdhaus meinte. Aber von Heimat sprach er nicht. Es gab keinen Grund dazu. Heimat wurde fast ausschließlich im Zusammenhang mit anderen, das heißt fremden Menschen verwendet, die zwar in unserer Stadt wohnten, aber nicht von dort stammten. Damals gab es eine Gruppe Menschen, die zwar zum Stadtbild gehörten, aber dennoch als nicht wirklich zugehörig galten. Sie waren nicht absolut fremd wie die Italiener, Türken oder Rumänen, aber sie wurden eher geduldet als akzeptiert und schon gar nicht als gleichwertige Gesellschaftsmitglieder angesehen. Einige von ihnen wohnten im Karl-Wagner-Haus und hatten dort ein Bett und einen Spind. Ich rede nicht von den Seltsamen, beziehungsweise denen, die anders waren. Mein Onkel J. etwa war seltsam und anders. So wurde das damals ausgedrückt. Er wurde als Kind stets verprügelt, hatte abstehende Ohren und kam in der Schule nie mit. Oder der Sohn vom Metzger Blum, der immer knatternd auf seinem Mofa herumfuhr und stets rannte ihm der hauseigene kleine Mischlingshund hinterher. Wenn man über den Sohn vom Metzger Blum sprach, machte man grundsätzlich die wischende Handbewegung vor dem Kopf, um anzuzeigen, dass bei ihm da oben, ebenso wie bei meinem Onkel, etwas nicht stimme. Bezeichnend, dass mir mein Onkel und der Sohn vom Metzger Blum einfallen, obgleich mir vielmehr eine Gruppe im Sinn lag, die im Gegensatz zu den beiden nichts mit geistigen oder körperlichen Gebrechen zu tun hatte. Aber offenbar wurde auch diesen Menschen ein ähnlicher Rang in der Friedberger Stadtgesellschaft zugewiesen. Man schleppte sie mit durch, tat ihnen zwar keinen Zwang an, aber sie waren das fünfte Rad am Wagen. Es handelte sich um die Heimatvertriebenen. Natürlich verstand ich noch nicht, warum diese Menschen so eingeordnet wurden. Das Wort blieb seltsam fremd im Raum stehen. Einiges war auffällig. Sie trugen schlechtere Kleidung, wirkten aus der Zeit gefallen. Ich verbinde sie im Nachhinein immer mit Sommer, Hitze und Sonnenlicht. Einen sehe ich vor mir in einem dieser 70er Sommer. Die Luft flirrt in der Stadt. Er steht vor unserem Gartenzaun und fragt, ob es Arbeit für ihn gäbe. Er trägt einen alten Anzug und legt das Sakko trotz Hitze nicht ab. Das tut er erst, wenn er an die Arbeit geht. Alle von ihnen tragen in meiner Erinnerung diese Anzüge, grau, manchmal braun, zerbeult, abgetragen. Und sie haben einen Hut auf, immer den gleichen kleinen, speckigen Herrenhut mit winziger Krempe, damals für mich, das Kind, ein untrügliches Zeichen von Armut. Der Mann machte eine Weile Gartenarbeiten bei uns, aber nach einigen Wochen wollten meine Eltern ihn nicht mehr beschäftigen. Er könne ihm keine Arbeit geben, sagte mein Vater jetzt, wenn der Mann vor dem Gartenzaun stand. Noch eine Weile kam der Mann trotzdem immer wieder und fragte, obgleich er kaum 100 Meter von uns in der sogenannten Siedlung wohnte, legte man mir nahe, nicht weiter mit ihm zu sprechen. Später ging das Gerücht, er habe geklaut. Natürlich war es ein Klischee, mit dem ich aufwuchs. Es war das Flüchtlings- und Ostaussiedler-Klischee. Nur wusste ich das nicht. Dieses Klischee war typisch für meine ersten Lebensjahre. Und es stimmt so auch gar nicht. Es können unmöglich alle Heimatvertriebenen gleich ausgesehen haben. Überdies hatten auch einige alte Friedberger, ich meine also Eingeborene, dieselbe Erscheinung, die gleichen Anzüge, den gleichen Hut. Heute weiß ich zudem, dass es eine Menge Leute aus dem Osten gab, die überhaupt nicht als solche zu erkennen waren und ein ganz normales soziales Leben führten. Das Wort Ostaussiedler wurde aber stets für jene Klischeegruppe der einsamen Männer verwendet, man tuschelte es hinter vorgehaltener Hand. In dem Klischee war der Übergang vom alleinstehenden Heimatvertriebenen zum Tagelöhner und Bittsteller fließend. Dass wir alle in diesen Leuten unsere jüngere Vergangenheit vor uns hatten, davon war für mich nichts zu ahnen. Es wurde nicht thematisiert. Geschichte wurde überhaupt nicht thematisiert, zumindest nicht die neuere. Nicht einmal die Geschichte des Grundstücks, auf dem ich aufwuchs, wurde thematisiert. Dass es in der Stadt keinerlei Juden gab, konnte gar nicht auffallen, da niemand darüber sprach. Alles wurde im Unklaren gelassen. Wir Kinder wuchsen in völliger Geschichtslosigkeit auf. Alle taten so, als sei alles schon immer so gewesen, wie es zu der Zeit, also Anfang der 70er, war. Im Kino hatte man in den Jahren vor meiner Geburt noch hauptsächlich Heimatfilme gesehen. Inzwischen waren sie im Fernsehen angekommen. Die Filme spielten nicht bei uns zu Hause in der Wetterau, sondern meist in bayerischen oder böhmischen Wäldern. Die Guten wirkten in diesen Filmen stets ausgesprochen arisch, die Bösen eher dunkel und verwildert. Von diesen Filmen, die mein Onkel liebte, ging eine grenzenlose Langeweile und Ödnis aus. Noch fremder als die heimatvertriebenen Ostaussiedler waren die Ausländer. In meinem Grundschuljahrgang gab es genau zwei Ausländer. Dieses Wort grenzte messerscharf und ohne jeden Zweifel die Entitäten ab. Entweder man war Deutscher, inklusive Ostaussiedler, oder man war Ausländer. Etwas anderes gab es nicht, wie bei einem logischen Axiom, tertium non datur. Bei uns war der eine Ausländer ein Junge, der andere ein Mädchen. Sprachlich machte man keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, alles war grundsätzlich männlich. Im fünften Schuljahr lernten wir im Unterricht zum ersten Mal eine englische Familie kennen, zwei Jahre später eine französische. Die englische Familie hieß Scott oder Smith, die französische Leroc. Jede der beiden Familien hatte Kinder, ich glaube immer genau zwei. Mehr wären wohl unübersichtlich gewesen, eines zu langweilig. Stets ein Mädchen und einen Jungen und dazu irgendwelche Haustiere, einen Hund oder eine Katze oder einen Kanarienvogel. Die Familien verhielten sich so eingeschränkt wie unsere Fremdsprachenkenntnisse. Am Anfang waren die Familienmitglieder andauernd damit beschäftigt, sich irgendwem vorzustellen. Hello, my name is so und so. Das Gegenüber antwortete, hello, my name is so und so. Zwar besaßen sie eine ganz normale Wohnung und mindestens der Vater hatte Arbeit, aber sie sprachen am Anfang viel rudimentärer Englisch oder Französisch als wir Deutsch. Die Frau putzte die Wohnung und fragte, wo der und der Gegenstand sei. Wo ist der Teller? Der Teller steht auf dem Tisch. Wo ist die Lampe? Die Lampe steht auf der Kommode. Es hatte durchweg roboterhafte Züge. Wir Kinder begleiteten die Kinder auf Ausflüge, fuhren an einen See. Dort lagen dann Boote. Look, a ship. Und der Himmel wurde benannt und der Strand und vielleicht auch der Leuchtturm. Überhaupt schienen Engländer und Franzosen von einem durchgängigen Benennungsfuror beherrscht. Mindestens die Engländer waren weitaus höflicher als wir. Es gab in den Familien auch keine ernsthaften Streitereien. Immerhin wurde manchmal einer krank. Dann kam der Doktor. Jemand hatte Halsschmerzen und lag im Bett. Die Einzelteile des Betts wurden alle gleich mitbenannt. Kissen, Decke, Matratze. Die Krankheit ging glücklich aus, die betreffende Person wurde wieder gesund und war auch nicht ernsthaft krank gewesen. Das hätte der Schulbuchverlag uns nicht zumuten wollen. Die Franzosen schienen insgesamt mehr zu essen als die Engländer. Sie aßen auch öfter. Die Engländer dagegen fuhren häufiger mit dem Auto. Die englische Familie in der 5. Klasse bewegte sich eher als homogenes Ensemble durch die Welt. Die Franzosen in der 7. zerfielen schon bald in recht eigenständige Atome, die außerhäuslich Freundschaften pflegten und dann dort die Dinge benannten, bald schon in Konditionalsätzen sprachen und hypothetische Dinge äußern konnten. Auf die Mädchen hatte Französisch eine größere Wirkung als Englisch. Es wehte etwas elegant Kosmopolitisches in den oberhessischen Klassensaal. Und die Mädchen waren nun ja auch schon 2 Jahre älter als bei Englisch. Die neu zu lernende Sprache gab ihnen eine ganz neue Vorstellung von Unabhängigsein zwischen den heimatlichen Zuckerrübenfeldern und Schrebergärtenzonen. Es ging vor allem um die ganz akkurate, akzentfreie Aussprache des Französischen. Kaum waren die ersten grammatischen Grundlagen da, wurde unter den Mädchen Konversation geübt, besonders unter jenem Gesichtspunkt der möglichst französischen Aussprache. So standen sie auf dem Pausenhof und führten Gespräche. Bonjour, je m'appelle Marion. Oh, quel bon nom. Mon nom est Petra. Je viens de Dorheim. Et d'où viens-tu? Moi, je viens de Bauernheim. Für die nicht affizierten Jungs war faszinierend zu sehen, wie die betreffenden Mädchen es tatsächlich hinkriegten, wahrscheinlich durch stundenlanges Üben täglich und eine Art Mimikrie, viel besser zu artikulieren als sie.